Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die SPD sortiert sich nach dem überraschenden Abstimmungssieg von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken am Wochenende neu. Ob die Regierungsarbeit mit dem neuen Spitzenteam dauerhaft fortgesetzt wird, ist offen. Der Parteitag Ende der Woche wird wohl mehr Klarheit bringen. Wir berichten über die Wortmeldungen und Reaktionen rund um die SPD. Außerdem in dieser halben Stunde Austausch. Auf einem Agrargipfel versucht die Bundesregierung einen Dialog mit Landwirten, um Reformen in Gang zu bringen. Auftakt. Zu Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid rufen alle Seiten zu mehr Anstrengungen im Klimaschutz auf. Ausbremsung. Die EU-Verkehrsminister verständigen sich darauf, die Fahrgastrechte im Bahnverkehr europaweit zu begrenzen. Und in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Frage, wie ein Neustart in den Beziehungen zu Moskau aussehen könnte. Die Schockwellen im politischen Berlin über die überraschende Entscheidung der SPD-Mitglieder über den Parteivorsitz sind noch längst nicht abgeklungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierungskoalition in Berlin nicht mehr so lange hält, ist durch die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gestiegen. Denn die beiden hatten sich skeptisch bis ablehnend zu dem schwarz-roten Regierungsmodell geäußert und hatten das auch in ihrem Wahlkampf um den Parteivorsitz immer wieder deutlich gemacht. Frank Kapellan mit der aktuellen Alarmstandsmeldung.
Es brennt in Berlin so sehr, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer schon um 7.45 Uhr am Morgen ins Präsidium der CDU schalten lässt. Die Verteidigungsministerin ist gerade im Kosovo, doch als Parteichefin muss sie nun die Koalition mit der SPD retten.
Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag.
Gibt sie im Frühstücksfernsehen zu Protokoll, ehe sie in den Flieger nach Afghanistan steigt. Eine deutliche Warnung an das neue SPD-Duo, es mit der Forderung nach Neuverhandlungen nur nicht zu übertreiben. Angela Merkel ist gerade in Berlin, trifft die Bauern, sagt nichts zur SPD, lässt aber über ihren Sprecher Steffen Seibert durchblicken, dass in der CDU-Spitze sehr wohl darüber gesprochen worden ist, ob und wie man auf die Sozialdemokraten zugehen kann.
Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an. Aber wenn Einigkeit innerhalb der Koalition über etwas hergestellt werden kann, dann können auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden.
Und genau das lässt der Koalitionsvertrag ausdrücklich zu. Von einer Bestandsaufnahme ist da die Rede, auch dahingehend, ob aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen. Dass es eine neue Verhandlungsgrundlage gibt, steht für Juso-Chef Kevin Kühnert außer Frage.
Fridays for Future war einfach im Frühjahr 2018 nicht auf der Straße und hat die gesellschaftliche Diskussion nicht in dem Maße bestimmt. Angela Merkel war die Vorsitzende unseres Koalitionspartners, ist sie jetzt nicht mehr. Das verändert, finde ich, schon die Debattenlage.
Malu Dreyer, besonnene Interimschefin der Sozialdemokraten, versucht die Lage zu beruhigen. Auch sie geht am Morgen ins ZDF, um die GroKo-Diskussion im Zaume zu halten.
Wir sollten etwas runterkochen. Die Partei hat eine neue Führung gewählt. Das ist der Punkt.
Diese neue Führung aber stellt Forderungen. Mehr Investitionen, höherer Einstiegspreis beim CO2-Handel, höherer Mindestlohn. Auf dem Parteitag der SPD steht das am Wochenende zur Debatte.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Droht Norbert Walter-Borjans. Er und Saskia Esken bekommen allerdings schon jetzt Druck. Auch aus den eigenen Reihen. Ich brauche keine Nachverhandlungen, erklärt Stefan Weil aus Niedersachsen. Ich brauche Handlungen, meint der Ministerpräsident mit Blick auf die Klimapolitik. Die Koalition hat noch viel vor, unterstreicht Achim Post als Chef der mächtigen NRW-Landesgruppe im Bundestag. Auch Johannes Kahrs warnt vor überzogenen Forderungen.
Man kann natürlich den Koalitionsvertrag nachverhandeln. 12 Euro Mindestlohn finde ich auch ganz großartig. Man muss nur wissen, dass die Union dann auch was will.
Etwa deutlich mehr Geld für die Verteidigung oder eine Unternehmenssteuerreform. Da wiederum könnte Olaf Scholz kaum mitgehen. Außerdem steht er für die schwarze Null, die von der neuen SPD-Führung abgelehnt wird. Die Zukunft des Vizekanzlers hängt am seidenen Faden, ebenso wie die der Großen Koalition.
Mit einem Jein kann man kein Land regieren. Und das muss die SPD auf ihrem Parteitag jetzt klarstellen.
Verlangt Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Wie sie muss sich auch Christian Lindner fragen, was kommt, wenn die Koalition tatsächlich platzt? Minderheitsregierung, Neuwahlen, neue Gespräche mit Union und Grünen?
Jamaika damals mit Frau Merkel und den Grünen damals wäre noch schlimmer gewesen.
orakelt der FDP-Vorsitzende, dessen Partei bis heute darunter leidet, 2017 gekniffen zu haben, als es ums Regieren ging.
Aber jetzt gibt es ja neue Köpfe allenthalben und eine neue Lage und deshalb schauen wir in die Zukunft.
Frank Kapellan aus Berlin und zum Ringen in der SPD. Von ihm auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vergangene Woche hatten Landwirte aus ganz Deutschland ja eindringliche Bilder geliefert, als sie mit Tausenden von Traktoren zum Brandenburger Tor gefahren waren. Sie fordern Entlastung von Bürokratie, die Lockerung der Düngemittelvorgaben und allgemein mehr Verständnis für die Arbeit und die Zwänge der Bauern. Heute nun wollte die Bundeskanzlerin höchst selbst nach eigenen Angaben die Ängste aufnehmen und dazu hatte sie Landwirtschaftsverbände geladen. Katharina Hamberger.
Die Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie ist nun zur Chefinnensache geworden.
Ich habe Sie eingeladen, weil mir dieser Dialog sehr, sehr wichtig ist,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Treffen mit 40 Vertretern von landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Kanzleramtsminister Helge Braun und Abgeordneten von Union und SPD. 3 Stunden saß man im Kanzleramt zusammen. Die Kanzlerin selbst äußerte sich nicht mehr nach dem Treffen, dafür Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Auf 12 Punkte habe man sich geeinigt, verkündete sie. Darunter mehrere Gesprächsformate. Klöckner nannte unter anderem die von ihr schon länger angekündigten Dialogforen. Am 21. Januar im Rahmen der Grünen Woche soll die erste Veranstaltung dazu stattfinden.
Da werden wir das Thema Gesellschaft und Landwirtschaft anteasern, einen Problemaufriss machen und werden dann durch Deutschland unterwegs sein, um aber eine größere Bandbreite mit an den Tisch zu holen.
Man wolle dann auch mit Umwelt- und Verbraucherverbänden, Landwirtschaft und der Politik sprechen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, Wünsche zu formulieren und auch zu quantifizieren, wie viel deren Umsetzung kosten würde. Zudem kündigte Klöckner ein Zusammentreffen von ihr und der Bundeskanzlerin mit dem Handel an. Stichwort Lebensmittelpreise.
Ich meine, man erzieht auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn es Hähnchenschenkel für 100 Gramm 15 Cent gibt, ich erwähne es immer wieder, dann gewöhnen sich einige auch daran. Dann dürfen wir uns nicht beschweren, dass es nachher nicht mehr reicht für die Landwirte, geschweige denn unter höheren Tierschutzstandards.
So Klöckner. Auslöser für die Gesprächsrunde heute waren die Proteste tausender Bauern, die vergangene Woche mit Traktoren nach Berlin gekommen waren. Die Landwirtschaftsministerin von der CDU tat sich schwer, bei ihrem Auftritt dort Zustimmung zu bekommen. Die SPD-Umweltministerin war sogar ausgebuht worden. Ein Kritikpunkt der Bäuerinnen und Bauern: die Auflagen, die sie im Rahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung erfüllen müssen. Die Landwirtschaftsministerin kündigte deshalb heute einen runden Tisch zusammen mit dem Umweltministerium an.
Die Landwirtschaft ist nicht alleine daran beteiligt am Insektenrückgang, aber auch wenn sie die Hälfte des Landes als Fläche ja auch nutzt. Und deshalb haben wir gesagt, bei der Umsetzung wollen wir über Instrumente reden, wollen wir uns auch Alternativen anschauen.
Auch die Organisationen und Verbände selbst wollen laut Klöckner tätig werden mit einer sogenannten Zukunftskommission.
Wenn Landwirte auch zusammensitzen, in der Beschreibung, dass sie davon leben können müssen, von dem, was sie tun, sind sich viele einig. Wenn es aber konkret wird, der Weg, in welche Richtung gehen wir dann? Da gibt es auch, das hat man heute gesehen, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und es war insofern ganz interessant, dass wir jetzt gesagt haben, aus dem Berufsstand heraus soll das Konzept einer Zukunftskommission kommen.
Zudem will die Ministerin dann im Dezember die eigentlich bereits für Herbst dieses Jahres angekündigte Ackerbaustrategie vorlegen, in der, wie sie sagt, Lösungen für Zielkonflikte formuliert werden sollen. Im kommenden Jahr soll dann die heutige Runde im Kanzleramt nochmal zusammenkommen. Das hatte Bundeskanzlerin Merkel schon vorab angekündigt.
Katharina Hamberger über den Agrargipfel in Berlin. Die Landwirtschaft und ihr Beitrag zum Klimaschutz. Das wird wohl auch eines der Themen auf der 2-wöchigen Weltklimakonferenz sein, die heute in Madrid begonnen hat. Mit Vertretern aus knapp 200 Ländern. Doch der Eröffnungstag gehörte traditionell nicht der Facharbeit der Experten, sondern den internationalen Vertretern und ihren Appellen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Georg Ehring hat für uns zugehört.
Der UN-Generalsekretär gibt den Ton vor. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass die Erderwärmung schneller kommt und größeren Schaden anrichtet als früher angenommen. Deshalb müssen die Staaten auch im Klimaschutz ein ganz anderes Tempo einschlagen. Die Welt stehe vor der Wahl, mit einem Weiter-so den Planeten zu ruinieren oder ihn mit einer beherzten Wende zu retten, so Antonio Guterres zur Eröffnung des UN-Klimagipfels in Madrid.
Do we really want to be remembered?
Wollen wir wirklich, dass wir als die Generation im Gedächtnis bleiben, die den Kopf in den Sand gesteckt hat, die Fiedel gespielt hat, während der Planet brannte? Auch 4 Jahre nach Abschluss des Pariser Abkommens steigt der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid weiter an. Um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, müsse schon im nächsten Jahr die Wende kommen, so Guterres. Doch davon könne bisher nicht die Rede sein. In vielen Ländern der Welt werden weiter Kohlekraftwerke gebaut und dies in großer Zahl. Entweder wir stoppen diese Sucht nach Kohle oder unser Kampf gegen die Erwärmung ist zum Scheitern verurteilt. In den nächsten 2 Wochen diskutieren die fast 30.000 Konferenzteilnehmer vor allem über eine Erhöhung der Klimaziele. Große Emittenten könnten die Bereitschaft erklären, ihre Pläne im nächsten Jahr bei einem weiteren Gipfel im schottischen Glasgow offiziell aufzustocken. Die Madrider Konferenz soll den Weg dafür ebnen. Beim Abschluss des Pariser Abkommens war vereinbart worden, im Jahr 2020 die Ziele zum ersten Mal zu überprüfen und zu erhöhen. Lisa Göldner von der Umweltorganisation Greenpeace sieht hier vor allem die Europäer in der Pflicht.
Also, was bei dieser Klimakonferenz in Madrid gelingen muss, ist, die Weichen zu stellen für die Erhöhung der nationalen Klimaziele, die im kommenden Jahr eingereicht werden müssen. Und das kann nur dann gelingen, wenn die Europäische Union bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Und da spielt Deutschland eine ganz zentrale Rolle. Denn die europäischen Klimaziele werden nur dann nachgebessert, wenn Deutschland seine Blockade aufgibt.
Ursula von der Leyen flog kurz nach ihrer Amtseinführung als Chefin der EU-Kommission nach Madrid und kündigte an, in 10 Tagen den Plan für einen Green Deal, einen grünen Vertrag, vorzulegen. Inwieweit damit auch ehrgeizigere Zielmarken bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes verbunden sind, ließ sie allerdings offen. Hierfür wäre auch Einigkeit unter den Mitgliedstaaten erforderlich. Wir Europäer sind bereit. Wenn wir uns zusammen bewegen, dann bewegen wir uns auch schneller. Und das liegt im Interesse aller. Wir werden während der Konferenz bei den Verhandlungen so große Ambitionen an den Tag legen, wie wir können. Wir sind bereit, mit unserem Green Deal zum globalen Green Deal beizutragen. Die USA haben das Pariser Abkommen bekanntlich aufgekündigt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ist trotzdem nach Madrid geflogen. Ihre Botschaft: Das Parlament stehe in dieser Frage gegen den Präsidenten und sei entschlossen, trotz des offiziellen Ausstiegs zu handeln. Unsere Delegation ist hier, um die Botschaft zu senden, dass der Kongress sich dem Kampf gegen die Klimakrise verpflichtet fühlt. Wir müssen handeln, weil die Klimakrise für uns eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit ist. Wir brauchen sauberes Wasser und saubere Luft für das Überleben unserer Kinder. Die US-Regierung ist mit einer niederrangigen Delegation vertreten. Initiativen werden von ihr nicht erwartet. Manche Umweltschützer fürchten, dass sie die Suche nach einem Abschlusskompromiss erschweren könnte.
Von der Weltklimakonferenz in Madrid meldete sich Georg Ehring. In Brüssel haben sich die EU-Innenminister über einen Vorschlag zur Reform der gemeinsamen Migrationspolitik von Bundesinnenminister Horst Seehofer gebeugt. Er möchte, dass künftig Migranten an den EU-Außengrenzen daraufhin vorgeprüft werden, ob sie überhaupt Aussicht auf einen Asylanspruch in der EU haben und ob sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Mitgliedstaaten sind sich über den Vorschlag bislang uneinig. Gerade ist die Pressekonferenz in Brüssel zu Ende gegangen. Peter Kapern hat sie für uns verfolgt. Herr Kapern, hat sich die Runde mit einem Ergebnis getrennt?
Nein, das hat sie nicht. Im Grunde genommen ist das Problem ja noch viel größer als nur der Vorschlag von Horst Seehofer. Die Dublin-Regelung, die sogenannte Dublin-Regelung, nach der geregelt wird, welches Land für Asylbewerber zuständig ist und für die Unterbringung von Flüchtlingen, die ist ja seit Jahren tot und gescheitert. Und die EU ist auf der händeringenden Suche nach einer Neugestaltung. Das ist bislang nicht gelungen. Das ist am Streit der Mitgliedstaaten untereinander bislang gescheitert. Ob der Vorschlag von Horst Seehofer daran was ändert, muss man abwarten. Jedenfalls sind die beiden zuständigen EU-Kommissare aus der neuen EU-Kommission, das ist die Schwedin Ylva Johansson und der Grieche Margaritis Kinas, eben vor die Presse gegangen hier in Brüssel und haben deutlich gemacht, dass es viel guten Willen gebe, dass es ein Momentum gebe, dass man voller Tatkraft sei, jetzt mit dem Neustart der EU-Kommission nur noch einen neuen Anlauf in dieser Sache starten will. Sie wollen jetzt eine Tour durch die EU-Hauptstädte machen. Ergebnis muss man abwarten.
Wie verlaufen denn die Bruchlinien innerhalb der Gemeinschaft, wenn es zum Beispiel um den Seehofer-Vorschlag geht, der ja nicht das einzige Problem ist, aber eines?
Naja, der Seehoek-Vorschlag hat ja im Grunde genommen zwei Komponenten. Einerseits will er die Vorprüfung von Flüchtlingen, von Migranten an den EU-Außengrenzen, so wie Sie es eben geschrieben haben. Das kommt natürlich den osteuropäischen Staaten sehr entgegen, die ja sagen, EU-Migrationspolitik muss insbesondere darin bestehen, die Außengrenzen dicht zu machen. Darüber hinaus will Horst Seehofer aber auch erreichen, dass es eine Solidaritätskomponente gibt, in Anführungsstrichen, möglicherweise eine Verteilung von Flüchtlingen auf alle, möglicherweise auch nur auf viele EU-Mitgliedstaaten. Damit stößt er allerdings auf Widerspruch bei den osteuropäischen Mitgliedstaaten, insbesondere bei den vier Visegrad-Staaten, die einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Andrej Babiš, der tschechische Ministerpräsident, hat am Wochenende nochmal deutlich gemacht, dass er über diesen Teil des Seehofer-Vorschlags nicht einmal zu sprechen bereit ist. Das ist für ihn eine unverrückbare Position, die er da zum Ausdruck gebracht hat. Ob es also so sein kann, dass tatsächlich die Flüchtlinge, die dann doch aufgenommen werden sollen in der Europäischen Union nach Vorprüfung auf eine größere Gruppe von Mitgliedstaaten oder doch auf alle verteilt werden sollen, das muss man abwarten. Da ist der Vorschlag von Horst Seehofer, ich sage mal, hinreichend unkonkret, um noch nicht sogleich auf maximalen Widerstand zu stoßen. Das alles muss sich noch konkretisieren. Ich halte es allerdings auch nicht für ausgeschlossen, dass der Seehofer-Vorschlag genauso endet wie alle anderen früheren Vorschläge, nämlich am brachialen Nein osteuropäischer Mitgliedstaaten zerschellt.
Die EU-Kommission oder die zuständigen Kommissare, Sie haben es angesprochen, plant nun eine Art Werbetour durch die Mitgliedstaaten. Welche nächsten weiteren Schritte sind rund um das Thema Asyl und Migration geplant?
Es ist nicht so sehr eine Werbetour, es ist eine Tour, um herauszufinden, ob man doch noch gemeinsame Interessen, die beide Komponenten umfassen, also Prüfung an den Außengrenzen, mehr Schutz der Außengrenzen sozusagen und gleichzeitig Verteilung der Lasten, die durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehen, ob man dies doch noch irgendwie in einen Kompromiss gießen kann. Das ist der erklärte Wille der EU-Kommission, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dies bis zum Frühjahr, möglicherweise schon im Februar zu tun, da also einen neuen Vorschlag vorzulegen, der versucht, gemeinsamen Grund für alle 27 dann wahrscheinlich Mitgliedstaaten zu finden.
Vielen Dank für diese Einordnungen an Peter Kapern. Und wir bleiben in Brüssel. Dort tagen derzeit auch die Verkehrsminister der Europäischen Union. Unter anderem beraten sie über eine EU-Richtlinie, die europaweit Mautsysteme regeln soll, und zwar für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge. Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU wehrt sich hier gegen die Pläne der EU-Kommission und seiner Kollegen. Er sieht Mittelstand und Handwerker bedroht. Unmittelbare Last droht allerdings nicht, da die Einführung von Mautsystemen grundsätzlich das Recht nationaler Regierungen ist. Zuvor hatten sich die Minister in der Runde allerdings darauf verständigt, einheitliche Fahrgastrechte auf den Weg zu bringen, vielleicht nicht unbedingt immer zugunsten der Fahrgastgäste. Holger Beckmann.
Bahnreisende haben in der Europäischen Union klar definierte Rechte, wenn ihre Bahn verspätet kommt. Und das ist ja vor allem auch in Deutschland kein seltenes Ereignis. Ist der Zug mehr als 2 Stunden zu spät, gibt es die Hälfte des Fahrpreises zurück. Ab einer einstündigen Verspätung immerhin 1/4. Wichtig, europaweit gelten diese Regeln bislang grundsätzlich, also unabhängig davon, warum ein Zug zu spät ist. Europas Verkehrsminister wollen das jetzt allerdings ändern. Jedenfalls haben sie sich bei ihrem heutigen Brüsseler Treffen darauf geeinigt. Wenn höhere Gewalt im Spiel ist, dann sollen Bahnunternehmen ihre Kunden in Zukunft nicht mehr entschädigen müssen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Das ist alles positiv. Das ist auch im Übrigen sehr positiv, was die Vorlage betrifft.
Über die Vorlage wurden die Verkehrsminister sich dann auch schnell einig. Verbraucherschützer sehen das allerdings skeptisch. Und auch das Europaparlament hat sich bisher dagegen ausgesprochen. Denn damit, so heißt es, würden Kundenrechte beschnitten und Konflikte seien programmiert, weil im Zweifelsfall nicht immer eindeutig sei, wann nun höhere Gewalt vorliege und wann nicht. Wenn beispielsweise eine Bahnstrecke durch einen umgestürzten Baum nach einem Sturm blockiert sei, dann sei die Sache relativ klar, ebenso wie bei einer plötzlichen gefährlichen Erkrankung des Zugpersonals oder von Reisenden. Anders könnte es bei technischen Problemen aussehen. Doch solche Fragen sehen die Verkehrsminister gelassen. Sie wollen die Entschädigungsregeln lockern und Bundesverkehrsminister Scheuer betont dabei, dass sich für Bahnreisende im Gegenzug ja auch etwas verbessern solle.
Die Möglichkeiten, Fahrräder mitzunehmen, eine sehr, sehr schöne Botschaft, weil die Deutsche Bahn sich darauf schon eingestellt hat, um die verschiedenen Verkehrsmittel auch besser zu vernetzen.
Ob die Bahnkunden bei Entschädigungszahlungen bei Verspätungen tatsächlich künftig schlechter gestellt werden, hängt nun auch davon ab, ob das Europaparlament dabei am Ende mitzieht.
Informationen von Holger Beckmann. Mehr als 2 Jahre ist es her, dass die maltesische Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia ermordet wurde. Und erst jetzt scheint sich das belegen zu lassen, was viele Beobachter lange vermutet hatten. Dass die Anstifter zu diesem Mord womöglich enge Verbindungen in höchste Regierungskreise hatten. Ein einflussreicher Geschäftsmann wurde der Beihilfe zum Mord angeklagt. Kabinettsmitglieder traten zurück und nun hat auch der Regierungschef seinen Rückzug angekündigt. Lisa Weiß.
Am 12. Januar will Maltas Premierminister Joseph Muscat als Parteichef zurücktreten, wenig später auch als Premier. Den Angehörigen der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia reicht das nicht. Sie fordern, er solle sofort zurücktreten und befürchten, er wolle die Hintergründe des Verbrechens und Korruptionsfälle in der Regierung vertuschen. Ähnlich sieht das auch der Journalist Manuel de Lia, einer der Anführer der großen Demonstrationen gegen die Regierung, die momentan täglich in Malta stattfinden. Er hat angekündigt, dass die Proteste weitergehen werden. Der Premierminister sagte heute in einer kurzen Stellungnahme, man könne den Wechsel an der Regierungsspitze nicht früher vollziehen. Er werde in der Zwischenzeit nur geschäftsführend im Amt bleiben und keine großen Entscheidungen treffen. Muscat war unter Druck geraten, weil mehrere seiner Regierungsmitglieder offenbar Kontakte zu dem Geschäftsmann hatten, der jetzt als Mittäter des Mordes an der investigativen Journalistin angeklagt ist. Der Fall hatte zu Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit in Malta geführt. Ab heute will sich auch eine Delegation des Europäischen Parlaments ein Bild von der Lage auf Malta machen. Teil der Delegation ist Sven Giegold von den Grünen. Er sieht die Rücktrittsankündigung als Chance für einen Neuanfang in Malta, jenseits von Korruption und Finanzkriminalität. Muscat müsste sich allerdings nun komplett aus den Mord- und Korruptionsermittlungen heraushalten, sowohl was die Polizei als auch was Untersuchungsrichter angehe, so Giegold.
Lisa Weiß informierte und auch dazu ein Kommentar ab 19.05 Uhr. Gestern hatte sich Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Kroatien und im Kosovo über die Sicherheitslage und die Situation der Bundeswehr in ihren Einsätzen dort informiert. Mittlerweile ist die CDU-Chefin nach Afghanistan weitergereist. Dort sehen sich die Einsatzkräfte einer ungleich schwierigeren Sicherheitslage gegenüber. Hier versuchen ja radikal-islamische Taliban jeden Tag Gebiete zu erobern, ist die afghanische Armee immer wieder in Kämpfe verwickelt. Die Bundeswehrsoldaten dort haben die Aufgabe, die Afghanen bei der Ausbildung zu unterstützen. Birgit Schmeitzner über den ersten Besuch von AKK in Afghanistan.
Wenn Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über den Afghanistan-Einsatz spricht, dann klingt das so.
Ziel ist es, dass wir die Strukturen selbst so unterstützen, dass sie in Zukunft auch selbsttragend sind. An diesem Punkt sind wir noch nicht.
Nur wenn man die Nachrichten aus dem Land verfolgt, immer wieder Anschläge, die vor rund 2 Monaten abgebrochenen Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban, dann kann man den Eindruck bekommen, dass die Formulierung noch nicht allzu optimistisch ist. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht die aktuelle Lage in Afghanistan als neuen Tiefpunkt.
Zumindest das erstmal letzte Kapitel, von dem wir nicht wissen, wie lang es ist, in einer unheimlich langen Lernkurve, wie schwierig oder fast unmöglich externe militärische Interventionen sein können.
Erschwerend komme hinzu, dass US-Präsident Donald Trump keine zielgerichtete Politik verfolge, dass er auch keinerlei Idee habe, wo er eigentlich hinwolle.
Und das ist, glaube ich, die viel größere Message, die wir da drin sehen müssen. Es gibt hier sozusagen keine sicherheitspolitische Hoffnung bei diesem Präsidenten.
Das sehe man an seiner Syrien-Politik und auch an seinem Vorgehen in Afghanistan. Laut Mölling kennt Trump die übergeordnete Sicherheitsstrategie nicht und bringe schon durch kleine Veränderungen die gesamte Balance ins Kippen. Ein Abzug von US-Truppen aus Afghanistan zum Beispiel würde sich auch auf die anderen Nationen auswirken, die am Einsatz teilnehmen. Fast 20 Jahre ist die Bundeswehr inzwischen in Afghanistan. Deutschland ist dabei der zweitgrößte Truppensteller und die sogenannte Rahmennation für den Einsatz im Norden des Landes. Das bedeutet, dass die Bundeswehr die Grundausstattung für alle stellt, Logistik etwa, ein Krankenhaus, den Lufttransport. Aus der öffentlichen Wahrnehmung ist der Einsatz dabei weitgehend verschwunden. Nur ab und an erinnern Politiker daran. Kürzlich würdigte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag den Einsatz der Bundeswehr, der damals mit schwierigen Auseinandersetzungen begonnen habe.
Und deshalb möchte ich einfach ein großes Dankeschön an unsere Soldatinnen und Soldaten sagen, die seit dieser Zeit dort Dienst tun, die unsere Freiheit, Peter Strucker hat immer gesagt, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, die dies leisten und auch heute noch leisten.
Das Mandat, also der Auftrag, hat sich über die Jahre verändert. Seit 5 Jahren geht es nicht mehr ums Kämpfen, sondern ums Ausbilden. Aus der ISAF-Mission wurde Resolute Support. Die deutschen Soldaten sollen die afghanische Armee ausbilden. Die Truppenstärke wurde über die Jahre hinweg reduziert. Das Bundestagsmandat sieht eine Obergrenze von 1.300 Soldaten vor. An diese Zahl kommt die Bundeswehr derzeit nahe hin. Mit einigen dieser Frauen und Männer will sich die Verteidigungsministerin unterhalten. Das stärkt das Vertrauen der Soldaten in die Oberbefehlshaberin und diese weiß dann auch besser, wovon sie redet. Zum Beispiel, wenn sie im März im Bundestag dafür werben will, dass das Mandat verlängert wird.
Birgit Schmeitzner über den Truppenbesuch der Verteidigungsministerin in Afghanistan. Vergangene Woche war US-Präsident Trump einem Beschluss des US-Kongresses gefolgt. Er hatte ein Gesetz unterzeichnet, das die regierungskritischen Demonstranten in Hongkong unterstützt. Peking reagierte entrüstet und verhängte nun Sanktionen gegen die USA. US-Präsident Trump reagierte soeben betont gelassen. Er meinte vor rund einer Stunde in Washington, die US-Handelsgespräche mit China würden so nicht leichter werden. Er befürchtet aber offenbar keinen Abbruch. Die Chinesen verhandeln immer, so Trump wörtlich. In der Tat scheint die chinesische Führung hier sauber zu trennen. Sanktionen wurden zwar verhängt, aber keine neuen Strafzölle. Axel Dorloff aus Peking.
Lange hatte China die USA nur gewarnt. Jetzt gibt es die ersten Sanktionen. Die unmissverständliche Botschaft aus Peking: keine Einmischung in Hongkong-Angelegenheiten. Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying durfte die Maßnahmen heute verkünden. Als Reaktion auf die unzumutbaren Aktionen der USA hat die chinesische Regierung beschlossen, keine Besuche von Schiffen und Flugzeugen des US-Militärs in Hongkong mehr zu gestatten. Gleichzeitig werden wir Nichtregierungsorganisationen für ihr schlechtes Verhalten mit Sanktionen belegen, sowie das National Endowment for Democracy, Human Rights Watch und Freedom House. Diese und andere US-Organisationen hätten antichinesische Proteste und extremistisches Verhalten in Hongkong angeheizt und befördert. Dafür müssten sie jetzt einen Preis zahlen. Peking reagiert mit den Sanktionen auf die neuen Gesetze der USA zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong, die US-Präsident Trump vergangene Woche unterzeichnet hatte. Es liege allein an den USA, wann die Sanktionen beendet würden. China appelliert an die USA, ihre Fehler zu korrigieren und damit aufzuhören, sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. China wird weitere Maßnahmen ergreifen, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Wir werden Hongkongs Stabilität und Wohlstand und unsere nationale Souveränität und Sicherheit mit allen Mitteln verteidigen. Eins der neuen US-Gesetze sieht Sanktionen gegen Vertreter Hongkongs und Chinas vor, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Außerdem soll der Sonderstatus im Handel jährlich überprüft werden, den die USA Hongkong gewähren. Ein zweites Gesetz verbietet die Ausfuhr von bestimmter Munition wie Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschossen an die Hongkonger Polizei.
Axel Dorloff über die US-Sanktionen aus Peking, die keine neuen Strafzölle sind. Strafzölle gab es heute aber dennoch, allerdings in einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich aus Richtung der USA an die Adresse von Brasilien und Argentinien. Es geht um den Stahl- und um den Aluminiummarkt. Wie das Weiße Haus die Maßnahmen begründet, schildert Stefan Siener.
Argentinien und Brasilien hätten ihre Landeswährungen massiv abgewertet und ihren Exporteuren damit einen unfairen Vorteil verschafft, so der Vorwurf von Donald Trump. Der US-Präsident erklärte, dies sei nicht gut für die Landwirte in den USA. Diese konkurrieren auf dem Weltmarkt mit Produzenten aus Argentinien und Brasilien bei Rindfleisch, Mais und Soja. Mit den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium will Trump nun die Regierungen in Brasilia und Buenos Aires dazu bringen, für eine Aufwertung ihrer Währungen zu sorgen. Dies allerdings gilt unter Experten als schwierig. Beide Länder hatten bereits mehrmals vergeblich versucht, am Devisenmarkt zugunsten ihrer Währungen zu intervenieren. So steht vor allem der argentinische Peso seit Monaten massiv unter Druck. Grund sind aber keine gezielten Maßnahmen der Politik oder der Notenbank, sondern ein anstehender Regierungswechsel, der die Finanzmärkte verunsichert. Der Vorwurf Trumps, andere Staaten verschafften sich über ihre Währung unfaire Vorteile, ist nicht neu. Auch Ländern wie Deutschland wirft der US-Präsident immer wieder vor, den Euro gezielt zu schwächen.
Stefan Liener aus Washington zum Abschluss der Informationen am Abend, heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen noch einen angenehmen Abend.